NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Weshalb ist dieser Abend anders als alle anderen? Das fragen heute viele jüdische Kinder weltweit. Denn unsere Sendung fällt auf den Sederabend, mit dem das Pessachfest beginnt. Es erinnert an den legendären Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei. Seder heißt auf Deutsch Ordnung und nach einer ganz bestimmten Ordnung verläuft dieser lange festliche Abend. Segenssprüche, symbolische Speisen, Lieder, die historische Erzählung, Hauptgericht, Wein, Gebete und Kinderreime wechseln sich ab und sollen allen an der Tafel Versammelten die Ereignisse von vor 3500 Jahren in Erinnerung bringen. Eine Schlüsselrolle hat dabei der oder die Jüngste am Tisch. Nach dem ersten Kiddusch, dem Segen über den Tag, bringt das jüngste Kind den ganzen Ablauf in Gang mit der Frage, weshalb ist dieser Abend anders als alle anderen? Im Laufe des Abends stellt es dann noch drei weitere Fragen. Pessach ist ein häusliches, geselliges Fest. Die Familie kommt zusammen, man lädt Freunde ein. Jona Simon ist Rabbiner in Oldenburg. Ich habe ihn in dieser Woche mitten in der Festvorbereitung gesprochen und ihn gefragt, mit wem er feiern wird.
Ich feiere mit meiner Frau und meinen beiden Kindern und meiner Schwiegermutter und einem befreundeten Ehepaar. Der ganze Rest der Tafel steht noch nicht fest. Wir laden immer erst am Tag vor dem Sederabend ein, um sicherzugehen, dass wirklich alle, die noch keinen Platz am Tisch haben, einen Platz dann bei uns bekommen.
Ist eigentlich jedes Pessachfest bis auf diese wechselnde Besetzung ziemlich ähnlich, immer das Gleiche? Oder hat zum Beispiel dieses Pessach für Sie irgendwas Besonderes, dieser Sederabend?
Also vom Ablauf an sich läuft es nach einer bestimmten Ordnung ab, die sich fast nie ändert. Also es gibt einen vorgeschriebenen Text, ein ganzes Buch, was gelesen wird. Allerdings ist dieses Jahr für mich doch ein besonderes Jahr, da das jüngste Mitglied der Tischgesellschaft die vier Eingangsfragen stellt. Und in diesem Jahr wird es zum ersten Mal mein Sohn sein, der noch nicht ganz 4 Jahre alt ist, der die Fragen auf Hebräisch singen wird. Was natürlich wirklich eine emotionale Sache ist.
Und eine ziemliche Herausforderung. Haben Sie mit ihm geübt?
Wir üben jeden Tag auf dem Weg zum Kindergarten und auf dem Weg zurück, was mir natürlich auch Spaß macht.
Es gibt eigenartige Dinge vor dem Hauptgericht, die eher etwas abschreckend klingen. Also Petersilie in Salzwasser, Meerrettich, ein hartes Ei. Was bedeutet das?
Die Petersilie ist Bitterkraut, die symbolisiert die Bitterkeit der Sklaverei in Ägypten. Und sie wird in Salzwasser getaucht. Das Salzwasser steht symbolisch für die Tränen, die wir während dieser Zeit vergossen haben. Meerrettich ist auch nicht wirklich angenehm zu essen. Und das hartgekochte Ei symbolisiert das Opfer, was damals bis vor 2000 Jahren im Tempel dargebracht wurde.
Und gibt es dann auch noch ein richtig leckeres Hauptgericht? Verraten Sie, was es bei Ihnen geben wird?
Meine Frau hat gesagt, sie kocht. Normalerweise war ich derjenige, der das Hauptgericht zubereitete. In diesem Jahr hat sie sich bereit erklärt. Und ich musste Süßkartoffeln kaufen, Hühnerbeine und Erdbeeren. Also ich werde mich überraschen lassen.
Für einen Rabbiner bedeutet Pessach ja ziemlich viel Arbeit, ähnlich wie die Weihnachtszeit für Pastoren. Und das noch mehr, wenn der Rabbiner für verschiedene Gemeinden zuständig ist. Also Sie betreuen ja außer Oldenburg auch Hameln, Hildesheim, die Gemeinde in Bad Nenndorf und die in Braunschweig. Was bedeutet Ihnen Pessach außer viel Arbeit?
Im Vorfeld von Pessach wird die ganze Wohnung gesäubert und alles Gesäuerte aus dem Haus geschafft. Das heißt, alles, was Brot, Kuchen, Pizza, Nudeln, Bier und so weiter. Und es findet ein groß angelegter Frühjahrsputz statt. Das ist das Physische, was die Wohnung betrifft. Aber wenn man das überträgt auf das spirituelle Innenleben, ist Pessach auch eine Chance, sich von seinem Chametz, wie es auf Hebräisch heißt, von seinem inneren Chametz zu trennen. Also wir müssen da nicht auf große Feiertage wie Yom Kippur warten. Wir können das auch schon ein halbes Jahr vorher an Pessach machen, zu überlegen, was schleppe ich mit mir rum, was ich eigentlich gar nicht mit mir rumschleppen möchte und welche Möglichkeit habe ich, um ballastlos zu werden, um etwas leichter bepackt ins weitere Jahr zu starten.
Die Kinder spielen ja eine besonders wichtige Rolle an Pessach. Also sie sollen vor allen Dingen die Geschichte lernen, von der Pessach erzählt. Wie lange nimmt Ihr 4-jähriger Sohn am Abend teil? Wie halten Sie den bei der Stange?
Oh, es gibt viele Dinge, die gemacht werden, um die Kinder bei der Stange zu halten. Das ist eigentlich der Sinn des Sederabends. Also es ist nicht so, dass ich jetzt als Erwachsener da sitze und die Kinder stören. Es wird zum Beispiel die erste Matze, das ist das ungesäuerte Brot, was wir essen. Es gibt 3 Stück auf dem Sederteller.
So eine Art Knäckebrot.
Es ist wie eine Art Knäckebrot, nur nicht ganz so schmackhaft. Also schmeckt eher nach Pappdeckeln. Eine Matze wird zerteilt und eine Hälfte davon wird versteckt als sogenannter Afikoman, ein griechisches Wort für Nachtisch. Und da gibt es verschiedene Traditionen. Bei uns in Oldenburg ist es so, die Matze wird während des Essens dann irgendwann heimlich versteckt von einem Erwachsenen. Und nach dem Essen müssen die Kinder die Matze suchen. Und naja, wer sie findet, bekommt ein Geschenk. Und wenn sie nicht gefunden wird, kann der Sederabend nicht zu Ende gebracht werden. Also der Afikoman muss gefunden werden. Und wenn die Kinder geschickt sind, rücken sie nicht einfach nur so raus, sondern verhandeln natürlich um Geschenke verschiedenster Art. Was sie so aufgedreht werden lässt, dass sie noch eine Stunde durchhalten.
Heute feiern Jüdinnen und Juden den Sederabend, mit dem das siebentägige Pessachfest beginnt. Das war Rabbiner Jonah Simon aus Oldenburg. Wir erinnern gleich an Israel Alter. Der frühere Oberkantor und weltbekannte Tenor musste Deutschland 1935 verlassen. Nun ist ihm eine Ausstellung in Hannover gewidmet. Im Anschluss wird Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt am Main den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat die Äußerungen von AfD-Vertretern über den Islam scharf kritisiert. Es sei unwahr, abwertend und diskriminierend zu behaupten, der Islam sei generell nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, sagte Schuster. Er verwahrte sich auch gegen die Aussage, antisemitische Übergriffe hätten heute einen überwiegend islamistischen Hintergrund. Das Gros antisemitischer Straftaten werde immer noch von Rechtsextremisten verübt. Der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, Michael Fürst, forderte, die AfD vom Verfassungsschutz überprüfen zu lassen. Auf NDR Info sagte Fürst, die Partei habe sich mit ihren Äußerungen als antidemokratisch entlarvt. Polens Oberrabbiner Michael Schudrich hat die katholische Kirche des Landes gelobt. Bei einer Tagung des Internationalen Katholisch-Jüdischen Liaison-Komitees in Warschau sagte er, die polnischen Katholiken und Priester seien ein Vorbild für die ganze Welt. Bei der Konferenz wurden 3 polnische Katholiken wegen ihrer Hilfe für Juden während des Holocaust posthum vom Staat Israel als Gerechte unter den Völkern geehrt. Das Liaison-Komitee wurde 1971 als Forum für den Dialog zwischen dem Heiligen Stuhl und der weltweiten jüdischen Gemeinschaft gegründet. Zehntausende Menschen haben sich in dieser Woche am sogenannten Marsch der Lebenden in Budapest beteiligt. Zum ersten Mal nahmen auch 3 christliche Bischöfe teil. Der Marsch findet alljährlich statt zum Andenken an die Deportation der ungarischen Juden nach Auschwitz. Er begann bei der großen Synagoge an der Dohani-Straße und endete bei der Basilika, der größten katholischen Kirche in Budapest. Zu den Teilnehmern gehörte neben zahlreichen Diplomaten auch der israelische Botschafter in Ungarn, Ilan Mohr. Der Dokumentarfilm Rabbi Wolf von Britta Wauer hat den Preis der ökumenischen Jury beim Filmfestival Achtung Berlin, New Berlin Film Award, erhalten. Der Beitrag über den langjährigen Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, William Wolf, sei ein Plädoyer für die Liebe zum Leben, begründete die Jury ihre Entscheidung. Soweit die Meldungen.
Er war der letzte Oberkantor an der neuen Synagoge in Hannover, bevor sie von den Nationalsozialisten niedergebrannt wurde. Israel Alter. Von 1925 bis 1935 prägte er das Musikleben der Stadt. Israel Alter war aber auch ein international gefeierter Tenor, der weltliche Lieder sang. Die aktuelle Ausstellung in der Villa Seligmann widmet sich dem Leben und Wirken Alters. Andrea Schwitzer hat sie gesehen.
Israel Alter, 1901 im polnischen Lemberg geboren, 7 Geschwister. Das Elternhaus streng orthodox. Während des Ersten Weltkriegs Umzug nach Wien. Dort Studium an der Staatsakademie für Musik und darstellende Kunst. 1925 wurde er als Oberkantor nach Hannover berufen.
Seine Stimme ist wie die Stimme der Großen, genauso strahlend, voll mit Wärme, eine unglaubliche erotische Ausstrahlung und mit dieser Stimme überzeugt er uns, wenn er betet oder auch, wenn er eine Opernarie singt.
Diese Stimme verlangte nach einer Synagoge. Erst in ihr konnte sie ihre ganze Wirkung entfalten, ist Andor Ishak überzeugt. Der emeritierte Professor hat die Ausstellung über Israel Alter kuratiert. Er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Leben des letzten Oberkantors von Hannover, hatte Kontakt zu dessen Tochter und nun, da sie gestorben ist, zum Neffen. Die Ausstellung zeigt dann auch Schenkungen der Familie an die Villa Seligmann. Darunter etliche Schellackplatten mit Aufnahmen des Tenors, die Andor Ishak aufwendig klanglich restauriert hat. Sie sind bei der Deutschen Grammophon entstanden.
Die Deutsche Grammophongesellschaft war in Hannover und war natürlich für einen jüdischen Kantor eine unglaubliche Möglichkeit, seine Stimme aus der Synagoge hinaus zu transportieren, hinein direkt in die jüdischen Wohnungen. Aber natürlich auch gerne in die nicht-jüdischen Häuser.
Denn Israel Alter sang nicht nur synagogale Lieder, sondern auch weltliche. So interpretierte er etwa in Privathäusern traditionelle jiddische Musik, trat als Tenor aber auch öffentlich in Erscheinung, sang beispielsweise Kompositionen von Händel und Liszt, gab Konzerte auf der ganzen Welt, unter anderem in der legendären Carnegie Hall in New York. Und das bereits während seiner Zeit als Oberkantor von Hannover.
Interessant ist, dass er eigentlich nie in der Oper aufgetreten hat, weil nach seiner orthodoxen jüdischen Überzeugung war das Bild eines jüdischen Kantors und eines Opernsängers nicht vereinbar.
Als Israel Alter 1935 aus Hannover floh, nahm er seine Schallplatten mit nach Südafrika, danach nach New York. Nach weiteren Stationen in Tel Aviv und Toronto sind sie nun wieder zurück in Hannover.
Und diese Aufnahmen sind heute die wichtigsten Zeugnisse über eine verschollene, verschwundene, über eine zerstörte Klangwelt aus einer großartigen Synagoge.
Und dann ist da dieses Buch, groß und schwer und irgendwie mystisch, weil aus einer anderen Zeit. Ein Album, das über 100 Zeitungsartikel in sich birgt, Fotos von Israel Alter mit Kollegen und etliche Konzertkritiken.
Für mich, für uns war das ein unglaublicher Gewinn, dass wir dieses einzigartige Dokument als Geschenk für die weitere wissenschaftliche Bearbeitung zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Auch wenn Zeitzeugnisse wie das Album von Israel Alter eindrücklich sind, so vermisst man als Ausstellungsbesucherin doch das Sinnliche. Etwa die Möglichkeit vor Ort, die Stimme des Kantors hören zu können. Die Show wird allerdings von einem musikalischen Rahmenprogramm begleitet. Zumindest dort erklingen die Lieder, die mit Israel Alters Leben eng verknüpft waren und den Kantor so neu entdecken lassen.
Die Ausstellung Israel Alter, der letzte Oberkantor in Hannover, ist noch bis zum 19. Juni in Hannover zu sehen, jeweils im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen in der Villa Seligmann. Andrea Schwietzer stellte den jüdischen Künstler vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt am Main.
Heute Abend beginnt ein besonderer Shabbat. Heute Abend feiern Juden weltweit Pesach, das Fest der Befreiung, das in diesem Jahr auf einen Schabbat fällt. Das ist besonders und auch nicht besonders. Eigentlich feiert man mit Pesach immer auch den Schabbat. Denn Pesach gilt als Schabbat, auch dann, wenn es auf einen Montag, Dienstag oder Mittwoch fällt. Im dritten Buch Mose, Kapitel 23, Vers 15, steht bei den Pesach-Vorschriften: Vom Tag nach dem Schabbat an sollt ihr 7 volle Wochen zählen. Pesach wird hier als Schabbat bezeichnet. In der Antike meinten deshalb bestimmte Gruppen, dass Pesach in jedem Fall auf einen Samstag, einen Schabbat, fallen muss. Dementsprechend feierten zum Beispiel die Sadduzäer Pesach nur am 7. Tag der Woche. Die Rabbinen hingegen waren der Ansicht, dass Pesach auf jeden Tag der Woche fallen kann. Das entfachte einen erbitterten Kalenderstreit. Die einen feierten Pesach an einem Samstag, die anderen an allen Tagen der Woche. Je nachdem, wie man feierte, zählte man auch die anschließenden 49 Tage bis zum Wochenfest, dem Shavuot. Der Streit hinterlässt seine Spuren bis heute. Für Christen ist an die Stelle des Pesachfestes Ostern getreten. Ostern muss an einem Sonntag stattfinden, wie bei den Sadduzäern Pesach an einem Samstag. Von diesem Sonntag an werden im Christentum die 49 Tage gezählt, sodass auch Pfingsten immer auf einen Sonntag fällt. Für Juden kann jedoch der Tag, auf den Pesach fällt und die Befreiung geschieht, jeder mögliche Wochentag sein. Das heißt, jeder Tag kann der Schabbat des Pesach sein. Beziehungsweise jeder Tag ist potenziell Schabbat. Die Rabbinen im Talmud waren darin erstaunlich wenig dogmatisch. Wenn zum Beispiel ein Gestrandeter auf einer einsamen Insel, ähnlich wie Robinson Crusoe, nicht wisse, welcher Tag ist, empfahlen sie ihm, einfach anzufangen zu zählen. Am siebten Tag soll er dann Schabbat feiern. Wir sind geneigt, den Schabbat als einen ganz anderen Tag, als einen heiligen Tag anzusehen, der nichts mit den Werktagen zu tun hat. Aber eigentlich wird uns mit der Möglichkeit, dass in jedem Wochentag auch ein Schabbat steckt, das Umgekehrte bedeutet. Jeder Tag enthält das Befreiungspotenzial von Pesach, was aber durch den Alltag verdeckt wird. Nur am siebten Tag, an dem die Werktätigkeit entfällt, kann das Potenzial des Schabbat seine Wirkung frei entfalten. Die Tora nennt zwei Begründungen für das Schabbatgebot. Einmal hat Gott in sechs Tagen die Welt erschaffen und am siebten Tag geruht. Es geht also um das Schöpfungswerk, das am Schabbat innehalten soll, um die Nichttätigkeit, sowohl von Gott als auch von den Menschen. Der andere Grund? Damit dein Knecht und deine Magd gleich dir sich ausruhen. Denke daran, dass du ein Knecht im Lande Ägypten gewesen bist und wie dich der Ewige, dein Gott, mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum befiehlt dir der Ewige, dein Gott, den Schabbat zu halten. Hier geht es nicht um Untätigkeit, sondern um eine Dynamik. Gott hat an Pesach gerade nicht geruht, sondern die Unterdrückten befreit. Es geht hier um ein aktives Befreiungswerk. Der Schabbat, wie ihn uns die Tora gebietet, enthält somit eine Paradoxie. Ruhen und zugleich aufbrechen. Beides hängt zusammen. Und gerade heute Abend feiern wir beides. Shabbat Shalom und ein gesegnetes Pesachfest.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt am Main. Allen jüdischen Hörerinnen und Hörern Chag Pesach Sameach, ein schönes Pesachfest.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.